Antenne Brandenburg, das Gespräch.
Stadt, Land, Wandel, wo ist die Zukunft zu Hause? Mit dieser Frage befasst sich die ARD-Themenwoche. Wie wollen wir künftig wohnen und arbeiten? Wie wollen wir leben? Um diese Fragen geht es jetzt auch hier im Antenne-Gespräch. Zu Gast ist Julia Paas. Sie ist Mitgründerin und Vorstandsmitglied des Netzwerks Zukunftsorte. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In welchem Zukunftsort sind Sie zu Hause gerade?
Ja, normalerweise wäre ich jetzt gerade in unserem neuen Coworking-Space auf Hof Predikow. Aber für unser Gespräch habe ich mich mal nach nebenan in meine Wohnung zurückgezogen. Da ist es so ein bisschen ruhiger.
Aber nebenan ist auch in Predikow.
Richtig.
Und das liegt in der Märkischen Schweiz, so ganz grob zwischen Strausberg und Bad Freienwalde. Haben Sie dort schnelles Internet?
Ja, schnell genug für das, was ich tue.
Dann
und demnächst auch mit Glasfaser.
Oh, das klingt gut. Also hoffen wir mal, dass die Verbindung stabil bleibt, denn wir sprechen über das Internet miteinander in der kommenden Stunde. Und zwar über Ihr Projekt Hof Predikow und über neue Wohn- und Arbeitsformen auf dem Land. Mein Name ist Carsten Steinmetz. Schön, dass Sie dabei sind. Wie möchten wir künftig wohnen, einkaufen, arbeiten, die Kinder großziehen oder die Enkel begleiten? Vielleicht ja ganz anders als bisher. Julia Paas ist unser Gast heute Abend im Antenne-Gespräch. Sie hat das Netzwerk Zukunftsorte mitgegründet. Was ist das genau?
Also das Netzwerk Zukunftsorte hat sich zusammengefunden mit dem Ziel, die Orte, die es bereits gibt, also ganz tolle Projekte, die Wohnen und Arbeiten miteinander auf dem Land verbinden, die zusammenzuführen und da einen Wissensaustausch zu ermöglichen und auch, ja, sagen wir mal, die Hürden, die es auf dem Weg gibt, dorthin einen solchen Ort zu gründen und aufzubauen und zu betreiben, diese Hürden eben kleiner zu machen und darauf aufmerksam zu machen.
Wie viele Zukunftsorte gibt es so nach Ihrem Verständnis in Brandenburg?
Das ist schwer zu sagen, weil jeden Tag melden sich neue Orte bei uns und es werden tatsächlich mehr und mehr. Und wir differenzieren da noch zwischen Kreativorten und Zukunftsorten. Und momentan haben wir 12 Zukunftsorte auf unserer Webseite. Wie gesagt, es werden aber mehr. Und Zukunftsorte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Leerstand umnutzen und dort Wohnen und Arbeiten ermöglichen, aber auch offene Treffpunkte und Angebote aufbauen, die eben auch der Umgebung zugänglich sind.
Ich meine, dass Aussteiger oder Hippies Landkommunen gründen, das kennen wir aus den alten Bundesländern aus den 70er, 80er Jahren, lange her. Das ist jetzt aber was ganz anderes?
Ich würde nicht sagen, was ganz anderes, denn ich denke, so ein bisschen Hippie-Spirit ist immer noch mit dabei. Aber was jetzt anders ist, ist, dass einfach die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Mit dem digitalen Arbeiten ist es eben viel leichter, auch auf Sand zu ziehen und von dort aus zu arbeiten, besonders für eine bestimmte Zielgruppe von Selbstständigen oder eben Menschen, die jetzt nach Corona auch im Homeoffice arbeiten dürfen. Mhm. Und deswegen ist es einfach auch mehr möglich für eine größere Anzahl von Leuten und man muss nicht mehr Aussteiger sein, um das zu tun.
Und was reizt die Menschen, also zumindest die, mit denen Sie zu tun haben, an einem Leben jenseits der Städte? Warum wollen die raus? Sind das die hohen Mieten in der Stadt? Ist das die gute Luft auf dem Land oder was sind die Gründe?
Beides, das und aber noch einiges mehr. Also viele von denen, die eben solche Zukunftsorte gründen, haben eine große Freude an Gestaltung. Also sei es an Gestaltung von Räumen, sei es an Gestaltung von Gesellschaft und Wandel. Und der Gestaltungsraum, wie wir es zum Beispiel in Berlin mitkriegen, wird ja immer kleiner in den Städten. Das ist eben auf dem Land noch eher möglich. Da muss man natürlich vorsichtig sein, jetzt die Leute vor Ort nicht zu überrennen. Aber das ist eine große Motivation, eben draußen dann den Wandel auszuprobieren, den man sich selber wünscht.
Ja, und Sie haben ja gesagt, es ist also auch ganz wichtig, dass man etwas, was vorhanden ist, dann auch nutzt. Also man soll, wenn ich Sie richtig verstehe, nichts Neues bauen sozusagen, sondern das eben, was brach liegt, nimmt und neu gestaltet. Ist das ein wichtiger Hintergedanke?
Das ist ein wichtiger Hintergedanke. Einmal natürlich aus Gründen der Nachhaltigkeit. Also da, wo es noch sehr viel leerstehende Häuser, ungenutzte Gebäude gibt, ist es nicht sinnvoll, neu zu bauen, wo wir alle wissen, dass das ökologisch ja sehr schlecht ist. Andererseits geht es aber auch darum, dass eben diese Gebäude, wir sprechen jetzt auch häufig von größeren Gebäuden, die man eben nicht mal als ein Familienhaus verkaufen kann, eben leerstehende landwirtschaftliche Betriebe oder Fabrikhallen oder alles Mögliche, Warenhäuser, Das sind erstens eben Schwierigkeiten, bedeutet das meistens für die Kommune, oder es ist auch nicht so einfach, die loszuwerden. Und zum anderen sind es dann häufig aber auch ortsbildprägende Gebäude. Also damit verbinden die Leute was. Und das macht auch was mit einem Ort, wenn die leer stehen und vor sich hingammeln. Mhm. Und insofern ist es da dann eben gerade besonders gut, wenn dort was Neues entsteht. Das erzeugt auch so eine Art Hoffnung für die Zukunft. Ach, guck mal, da geht ja was.
Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte, unser Gast heute Abend im Antennegespräch, noch bis 22 Uhr hier auf Antenne Brandenburg. Städte haben Jobs, Kultur, Kneipen, Sportvereine, aber oft auch hohe Mieten und viel Autoverkehr, also Lärm, Staus, hohe Feinstaubwerte. Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte ist unser Gast im Antennegespräch. Sie lebt in Prädikow in der Märkischen Schweiz, haben wir gerade gehört. Wie lange sind Sie da schon?
Seit 2013.
Und vorher in Berlin gelebt?
Vorher in Berlin gelebt, vorher nochmal in Lissabon und davor in Nordrhein-Westfalen.
Und wie kam sie jetzt auf Prädikow?
Ja, das hat tatsächlich den Grund, hier draußen gab es ein großes, ja, sagen wir mal, Mietshaus oder Mehrfamilienhaus. Und dort haben wir gedacht, ja, das ist doch super. Da das auch einen großen Gemeinschaftsgarten hatte, haben wir das mal ausprobiert.
Und nebenan gibt es also den früheren Hof Prädikow, den Sie zu einem sogenannten Zukunftsort umgestalten, zum gemeinschaftlichen Wohnen und Arbeiten. Mit wie vielen Bewohnerinnen und Bewohnern planen Sie da? Ist das was für eine richtig große Gruppe?
Ja, also perspektivisch sollen auf dem Hof bis zu 100 Personen leben, inklusive Kindern. Unsere Hofgruppe umfasst gerade um die 50 Erwachsenen plus, ich glaube, 25 Kinder. Ja, und insofern ist es natürlich fast schon so eine Art kleines Dorf, das da entsteht.
Hm. Wer besitzt nachher am Ende den Hof? Also wie haben Sie sich organisiert? Hat man da einen Verein gegründet, eine Genossenschaft oder wie funktioniert sowas?
Ja, wir sind da sehr vielfältig aufgestellt. Also das Gelände hat tatsächlich die Stiftung Trias gekauft. Die hat in ihrer Satzung festgeschrieben, dass sie Boden dem Spekulationsmarkt entziehen will. Deswegen ist es auch nicht möglich, dass dieses Gelände nochmal zu irgendwelchen spekulativen Zwecken verkauft werden kann, sondern wird immer gemeinschaftlich genutzt in Zukunft. Und die hat das per Erbbaupacht an die Selbstbaugenossenschaft in Berlin gegeben, die sich um den Ausbau, die Sanierung der Wohnungen kümmert. Und dann haben wir noch einen Verein gegründet, den Hof Prädikow Verein. Der kümmert sich um die Bildungsangebote, Kulturangebote und Denkmalschutz auf dem Hof. Und der hat auch zum Beispiel die Scheune Prädikow entwickelt und betreibt die jetzt als offenen Treffpunkt für das Dorf. Und dazu gehören wir dann ja auch.
Also wer mitmachen will, wie könnte der sich beteiligen? Wird er Mitglied im Verein und zahlt dann einen Vereinsbeitrag oder zahlt er Miete nachher am Ende?
Ja, wenn man bei uns auf dem Hof wohnen möchte, muss man erstmal von der Hofgruppe aufgenommen werden. Und dann ist es so, dass natürlich jeder, der dann in dieses Projekt eintritt, Genosse wird oder Genossin und dann von der Selbstbaugenossenschaft eben diese Wohnung mietet.
Und am Ende entstehen dann also vor allem digitale Hightech-Jobs oder könnten dort auch, sag ich mal, Handwerker zum Beispiel einen Raum finden?
Wir wünschen uns, dass das möglichst breit aufgestellt ist bei uns. Also wir haben natürlich etliche Leute, die digital arbeiten. Aber wir haben auch zum Beispiel eine Goldschmiedin. Wir haben Rinder auf dem Hof. Wir haben ein Abrissunternehmen und es soll auch eine offene Werkstatt entstehen. Und wir gucken derzeit tatsächlich gerade auch noch, dass wir neben Künstlern und Kunstorten eben auch noch Handwerker und ja handfeste Berufe bei uns auf den Hof bekommen.
Und Sie haben es gerade gesagt, es sind ja wirklich viele, die nachher am Ende dort wohnen könnten. Was machen Sie, um sich vor Ort zu integrieren? Also wenn es dann nachher am Ende 100 Menschen wären, das ist ja für ein Dorf schon eine Herausforderung, das auch zu stemmen.
Ja, durchaus. Also das ist ja auch nicht ohne Befürchtungen einhergegangen. Die Ankündigung, dass jetzt eben auf diesen großen Vierseithof, wo früher tatsächlich der Großteil der Leute gearbeitet hat zu DDR-Zeiten, dass da jetzt eben lauter Berliner hinziehen. Ne? Das, also egal, wo die Leute herkommen, sind es natürlich in Augen derer, die dort wohnen, erstmal hauptsächlich Berliner. Und ja, da ich jetzt eben auch schon mit meinem Partner länger hier bin und auch das Dorf einfach sehr mag und die Leute, war einfach uns ganz schnell klar, dass es unbedingt etwas braucht, was dieses Gap, was es ja automatisch gibt, ne? Wenn eine große, geschlossene, homogene Gruppe in ein Dorf zieht, eben dieses Gap nicht so aufkommen zu lassen. Man kann jetzt alle möglichen Kennenlernformate sich ausdenken, aber was wirklich hilft, ist ein gemeinsamer Ort, an dem man dann sich kennenlernen kann und den eben auch alle brauchen und sich wünschen. Und das ist die Scheune Prädikow.
Das ist die Scheune,
geworden.
Okay. Mhm. Ja. Das heißt, da kann dann die Dorfbevölkerung auch hin Kultur erleben oder halt als Treffpunkt dann nutzen.
nicht nur nutzen, sondern auch selber mitgestalten. Es ist wirklich ein offener Ort, auch für die Vereine, dass sie da selber Sachen veranstalten oder man sagt, ja, ich hätte gerne hier für die Kinder einen Sportkurs oder einen Musikkurs, das dann einfach ja mitzutragen. Das ist etwas, was so zögerlich dann losgeht und wo wir hoffen, dass sich dann immer mehr Leute ja mit engagieren, wenn sie sehen, dass es auch wirklich funktioniert.
Einen alten Vierseithof sanieren, einen leerstehenden Bahnhof auf Vordermann bringen oder einem Gebäude wie der früheren kaiserlichen Postagentur Radusch wieder Leben einhauchen, mit dem Ziel, dort zu arbeiten und zu leben. Julia Paas ist unser Gast heute Abend im Antenne-Gespräch. Sie hat das Netzwerk Zukunftsorte mitgegründet. Wie lassen sich solche großen Vorhaben aber eigentlich finanzieren?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also einige nehmen halt einfach einen Kredit auf. Dazu braucht es natürlich einen guten, ja, entweder einen guten finanziellen Background oder aber einen guten Businessplan, den die Bank dann akzeptiert. Da gibt es spezielle Banken, die eben auch auf so Gemeinschaftsprojekte und Umweltprojekte ausgerichtet sind. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, zu versuchen, Förderungen dafür zu bekommen. Das ist gerade, wenn es um Wohnen geht, auch genossenschaftliches Wohnen, immer noch sehr schwierig. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich eben mit zum Beispiel einer Stiftung Trias zusammenzutun oder dem Mietshäuser-Syndikat, die eben dabei unterstützen, dass viele Leute zusammen ein Gelände oder ein Gebäude kaufen.
Was ist mit den jeweiligen Kommunen? Kommt von dort finanzielle Unterstützung?
Also das habe ich bisher jetzt noch nicht erlebt. Es gibt jetzt einige BürgermeisterInnen, die sich langsam auch für das Thema interessieren. Da ist es dann ganz toll, wenn die Kommune sagt, okay, das wird über Konzeptverfahren vergeben. Oder ja, wir unterstützen, dass es da eine Nutzung gibt, die eben der Stadt oder der Kommune nützt.
Ich meine, die Kommunen müssten in der Regel froh sein über solche Ansiedlungen. Man könnte jetzt sagen, okay, dann habe ich eine Brache weniger am Ort.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive und auch dessen, was man weiß. Ne? Also erstmal sind solche Projekte, so Gemeinschaftsprojekte, sind erstmal anstrengend. Weil die Leute sind vielleicht nicht so koordiniert wie jetzt ein Immobilieninvestor, der halt einfach sagt, ja, hier, Konzept, zack, zack, in 2 Wochen ist das über der Bühne. Die Leute müssen sich erstmal sortieren, die Leute müssen sich erstmal damit auseinandersetzen, dass es behördliche Auflagen gibt und das dauert seine Zeit, bis die Finanzierung steht. Da hilft es natürlich, wenn die Akteure irgendwie möglichst viel Wissen oder breite Kompetenzen haben. Aber auch dann ist es so, dass die Kommune oder auch die Behördenmitarbeiter erstmal einfach ein Interesse daran haben müssen, dass solche Projekte entstehen.
Also man braucht so Leuchtturmprojekte, die man vorzeigen kann und zeigen kann, dass es funktioniert.
Ja, das ist ja ein Grund, warum wir das Netzwerk Zukunftsorte gegründet haben, eben um diese Orte und auch ihre Wirkung sichtbar zu machen und zu zeigen, was es tatsächlich braucht. Eben, also was brauchen die Projekte? Wie müssen die Projekte sich ausrichten, damit sie tatsächlich einen positiven Effekt auf ihr Umfeld haben? Und zum anderen, was ist da alles schon möglich und passiert?
Aber nochmal zum Thema Zusammenarbeit mit den Kommunen, wenn es darum geht, alte Gebäude zu sanieren. Welche Erfahrungen machen Sie da mit dem Denkmalschutz der jeweiligen Gemeinde? Müsste ja wirklich ein großes Thema sein.
Ja, also Denkmalschutz ist ja erstmal gut, wenn man sich überlegt, dass es eben dazu beiträgt, dass das ja vielleicht auch so ein altes Dorf oder Stadtbild irgendwie erhält. Dann ist immer eine Frage des Augen, also des Maßes, ne? Also wie viel Denkmalschutz muss es dann sein und wie viel ist es dann vielleicht auch notwendig, den Denkmalschutz zurückzustellen, damit da drin auch wieder eine Nutzung stattfinden kann. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch eben Probleme, weil zum Beispiel der Brandschutz Forderungen stellt, die absolut gegenläufig sind zu den Forderungen des Denkmalschutzes. Also ja, da ist es dann auch gut, wenn man versucht, einen Weg zu finden, der überhaupt machbar ist.
Wir sprechen bis 22 Uhr noch mit Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte im Antenne-Gespräch auf Antenne Brandenburg.
Antenne Brandenburg, das Gespräch. Antenne
Brandenburg. Stadt, Land, Wandel, wo ist die Zukunft zu Hause? Das ist der Titel der gerade laufenden ARD-Themenwoche. Zukunft auf dem Land, kreativ gestalten mit neuen Ideen und Projekten. Das scheint in der Nähe von Bad Belzig gut zu funktionieren. Was dort gemacht wird im Coconut. Wir reden darüber gleich hier im Antennegespräch mit Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte. Mein Name ist Carsten Steinmetz. Keine Busse, keine Ärzte, kein Supermarkt, keine Bank oder Sparkasse. Wer abseits der Städte lebt, ist abgehängt, war bisher ein gängiges Urteil. Aber das scheint sich zu ändern. Viele zieht es raus aufs Land, um dort zu leben und zu arbeiten. Zum Beispiel im Coconut in der Nähe von Bad Belzig. Das ist ein ehemaliger Gutshof mit Garten, großer Scheune und noch einem Nachbarhaus. Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte ist unser Gast heute Abend im Antennegespräch. Was kann man da machen in diesem Coconut?
Ja, das Coconut ist eine Art Coworking-Hotel. Also da kann man sich einbuchen, wenn man mal Ruhe zum Arbeiten braucht und das in schöner Umgebung und mit kreativem Umfeld und auch eben Leuten, die einen dann vielleicht wieder auch zu neuen Projekten inspirieren. Ja, also da gibt es die Möglichkeit, am großen Mittagstisch sich eben auszutauschen und eine gute, inspirierende Zeit zu verbringen.
Wird die Wirtschaft auch auf das Coconut zum Beispiel aufmerksam, also als Ort für Seminare? Also ist man da aufmerksam geworden und guckt vielleicht hin und sagt sich, Mensch, da sind Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben?
In Bezug auf Wirtschaft würde ich jetzt auch noch einen anderen Aspekt reinbringen wollen, denn die Wirtschaftsförderung ist darauf aufmerksam geworden. Also die Wirtschaftsförderung war bisher ja so ausgerichtet, traditionell, wir wollen große Unternehmen nach Brandenburg holen, so wie Tesla, das ist super wichtig und das ist das, was der Region gut tut. Jetzt hat die Wirtschaftsförderung festgestellt, Mensch, da passiert irgendwie was, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Da ist jetzt dieser Zukunftsort Coconut. Und auf einmal ziehen da jede Menge Leute hin, da gibt es Startups. Ja, das ist ganz spannend für die und da freuen wir uns auch sehr darüber, dass sie das jetzt mittlerweile auf dem Schirm haben und sagen, ja gut, da müssen wir jetzt auch dran arbeiten, dass da die Rahmenbedingungen gegeben werden, dass es eben auch an anderen Orten ja zu solchen tollen Auswirkungen kommt.
Das heißt, das Coconut kann dann auch in der Hinsicht dann von der Wirtschaftsförderung profitieren?
Ich weiß jetzt nicht, ob das Coconut direkt, aber es geht einfach um eine Strategie. Was wird gefördert? Wenn nur die großen Unternehmen gefördert werden, die dann irgendwelche Produktionsstätten in Brandenburg aufbauen, dann haben halt kleine Startups oder kleinere Unternehmen oder eben Zukunftsorte, die dort entstehen, erstmal das Nachsehen. Und wenn aber die Wirtschaftsförderung sagt, wir wollen, dass solche Orte entstehen und dass die gute Bedingungen haben, dann kann es perspektivisch bedeuten, dass eben auch solche Orte gefördert werden. Wir haben ja gesehen, was da passiert. Da ist jetzt Bad Belzig ist jetzt Smart Village, da werden Apps programmiert, da entstehen neue Läden in der Stadt, neue Coworking Spaces und ganze Netzwerke entstehen und das gibt dem Ganzen einen Riesenaufschub.
Und draußen sein auf dem Land und dort arbeiten, aber trotzdem nicht alleine sein, ist das für die, die dort arbeiten, eigentlich das entscheidende Argument dann?
Ja, ich würde sagen, das ist es, genau. Also ich kenne wenige Leute, die nicht schätzen, in der Natur zu sein und frische Luft zu atmen. Und wenn man das aber verbinden kann mit ja dem Wissen, dass ich dort, wo ich bin, eben auch ein gewisses Umfeld habe von Leuten, mit denen ich mich gut verstehe und mich selbst auch eben in einem Freundeskreis auf dem Land bewegen kann, dann macht das, glaube ich, viel aus und verbindet eben die besten Aspekte von Stadt und Land.
Ist das so eine Art Vorzeigeprojekt für das, was Sie vorhaben?
Das ist ein wichtiges Vorzeigeprojekt, ist aber jetzt keine Schablone für andere Zukunftsorte. Es gibt aber eben auch andere Orte, die ganz anders ausgerichtet sind, die vielleicht viel kleiner sind, die weniger gewerblich ausgerichtet sind. Zum Beispiel gibt es den Heimathof Gut Ziegenberg im Harz, der gar nicht so sehr auf Wohnen ausgerichtet ist, sondern einen Vierseithof mitten in kleinen Städtchen Ballenstedt entwickelt, um dort eben ganz tolle Bildungs- und Kulturangebote für die Nachbarschaft zu entwickeln und dort auch eine Art ja, Forschungsort zu etablieren. Also die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber alle auf ihre Weise ganz einzigartig auch in ihrer Wirkung aufs Umfeld.
Und wie gründet man so einen Zukunftsort? Was braucht man dafür? Welche Fähigkeiten sind gefragt? Wir sprechen darüber mit Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte. Leerstehenden Gebäuden abseits der Städte wieder Leben einhauchen und sie in innovative Projekte zum Wohnen und Arbeiten verwandeln. Das geschieht an mehreren Stellen in Brandenburg und viele Projekte davon gehören zum Netzwerk Zukunftsorte. Julia Paas ist Mitgründerin des Netzwerks. Ja, wer so etwas auch aufbauen möchte, was braucht der? Was ist da gefragt?
Ja, erstmal braucht es, glaube ich, große Lust und auch eine Vision und unbedingt Zähigkeit und Durchhaltevermögen. Also wenn man das nicht hat, dann braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen. Und mit einer guten Vision vor Augen kann man aber wirklich viel schaffen.
Und muss man ein erfahrener Projektentwickler sein oder kann da im Grunde jeder sich beteiligen?
Schadet nicht, wenn man erfahrenen Projektentwickler dabei hat. Also es ist tatsächlich die Erfahrung, dass je breiter die Gruppe aufgestellt ist von den Kompetenzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt auch gelingt. Denn diese Projekte sind meistens Projekte, die man über Jahre entwickelt. Da braucht es einfach auch viele unterschiedliche Experten dabei. Ich hatte von Hofentwicklung überhaupt gar keine Ahnung, aber bei mir war es zum Beispiel hilfreich, dass ich Kommunikationsdesignerin bin und dann eben auf dieser kommunikativen Seite das das Projekt unterstützen konnte. Und wir hatten auch einen digitalen Projektentwickler dabei, der auch sonst Ideen hatte, wie man Projekte entwickeln kann. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich Leute hat, die Sachen können, die man braucht. Und dann braucht es aber auch noch den Willen, sich wirklich Neues anzueignen.
Was haben Sie alles gelernt?
Tatsächlich, wie viel so ein Gebäude kostet, das zu sanieren und was da alles für versteckte Kosten drin sind. Ich habe über Gruppenprozesse und Dynamiken gelernt, sehr, sehr spannendes und manchmal nervenaufreibendes Feld. Ja, auch darüber, wie man eben Leute einbinden kann, dass man tatsächlich auch eben nicht nur bei sich gucken soll und immer nur einladen, sondern dass es ganz wichtig ist, auch zu den Leuten hinzugehen, die schon vor Ort sind und das zu nutzen, was es da schon gibt, die Vereine, die Feste, all das. Und ja, es ist so viel, dass ich das gar nicht aufzählen kann. Und deswegen gibt es Gott sei Dank dann auch bald unsere Wissensplattform, wo dieses ganze Wissen gebündelt wird für Leute, die Zukunftsorte aufbauen wollen. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir das im Februar launchen.
Muss man denn auch bereit sein, dass man auch ein Stück weit sich selber verändert? Ich meine, wahrscheinlich ist ja die Skepsis der Dorfbevölkerung auch dahingehend, dass man denkt, da kommen jetzt die Berliner, wie Sie es vorhin gesagt haben, auch wenn es keine Berliner sind oder Berlinerinnen. Und ja, die wollen dann ihren Lebensstil da sozusagen auf dem Land fortführen.
Ja, also ich glaube, man verändert sich automatisch, weil diese Veränderung von der Stadt aufs Land ist einfach relativ große und man kommt einfach in ein komplett anderes soziales Gefüge. Es ist einfach zum Teil auch wirklich sehr lustig, sich zu unterhalten mit den Leuten aus dem Dorf darüber, okay, wie macht ihr das denn hier? Muss man sich jetzt hier die Hand geben oder ist die Corona-Faust jetzt in Ordnung oder trinken jetzt hier die Frauen nur Sekt? Was ist, wenn ich jetzt aber Bier will? Also das ist, ja, da braucht man Offenheit und das ist auch wirklich sehr lustig.
Und es schadet wahrscheinlich nicht, irgendwie mitzumachen, Freiwillige Feuerwehr oder beim Dorffest oder ähnliche Veranstaltungen.
Das ist sehr, sehr wichtig, da ja, sich eben wirklich einzubringen und da auch keine Berührungsängste zu haben. Mein Partner ist jetzt seit mehreren Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist überzeugter Feuerwehrmann und ja, sieht einfach, was die Menschen da leisten und was das auch bedeutet, ne, Kameraden zu sein und ja, sich nachts in die Hosen zu schmeißen und irgendwo hinzufahren, weil jemand einen Autounfall hatte.
Also Zukunftsorte und der Landbevölkerung, das kann schon klappen?
Für uns ist es tatsächlich ein Kriterium, wenn wir einen Ort als Zukunftsort aufnehmen, dass es eben diese Haltung gibt, ne? Diese Haltung der Offenheit und ja auch des Wunsches, sich einzubringen und auch zu integrieren. Natürlich braucht es dazu auch die anderen, nämlich die schon da sind. Aber das gehört tatsächlich dazu. Wenn man dieses Interesse nicht hat, sich einzubringen, dann bleibt man in der Blase und im Zweifelsfall ein urbanes UFO.
Hof statt Hochhaus scheint ein Trend zu sein. Raus aus der Stadt, raus aufs Land. Da hat man Platz und gute Luft und die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen etwas Neues zu gründen oder auch einfach nur dort in toller Umgebung zu arbeiten. Die Digitalisierung macht vieles möglich. Mehrere solcher Projekte vereint das Netzwerk Zukunftsorte und Mitgründerin Julia Paas ist unser Gast im Antenne-Gespräch heute Abend. Wie wird Landleben künftig aussehen, Ihrer Ansicht nach? Was meinen Sie?
Ja, wenn es nach uns ginge, dann würde es viele Zukunftsorte geben. Wir halten ja an dem Ziel fest, 1000 Zukunfts- und Kreativorte bis 2030 in Ostdeutschland. Und ja, das, was wir uns da vorstellen, ist einfach, dass es dazu führt, dass die Orte und die Gegenden und auch die Kommunen einfach nicht mehr so angewiesen sind auf die Großstädte. Und dass diese Zukunftsorte, und das können durchaus dann auch ganze Ortschaften sein, dass die sich untereinander vernetzen und ein Netzwerk bilden mit gemeinsamen Arbeitsnetzwerken, wo sich derjenige, der dann in diesen Raum ziehen möchte, nicht mehr fragt, okay, wie weit ist das denn jetzt von Berlin entfernt, sondern wie weit ist denn das jetzt vom Coconut entfernt oder von einem beliebigen anderen Zukunftsort, weil man weiß, ah ja, da kann ich erwarten, dass ich da mit anderen Leuten in Kontakt komme, ich da arbeiten kann, da mich auch mit meinen Ideen andocken kann, wo es dann auch eine Wertschöpfung vor Ort gibt und das tatsächlich dann eben auch den Kommunen hilft, die dann vor Ort ja so eine eigene regionale Wirtschaft aufbauen können, die eben nicht hauptsächlich auf Großlandwirtschaft basiert.
Mhm. Nun ist in der Fläche halt auch sehr viel abgebaut worden in den vergangenen Jahren. Also weniger Busse fahren als noch früher, weniger Bahnverbindungen gibt es. Das wird realistischerweise ja nicht rückgängig gemacht. Stört Sie das gar nicht? Kann man das in irgendeiner Weise umgehen?
Ich glaube, dass es so ein Henne-Ei-Problem ist. Also zum Beispiel so, dass jetzt auch eine Allgemeinarztpraxis öffnet von einer, die jetzt auch bei uns im Hofprojekt ist, im Nachbarort. Also das führt halt auch dazu, ne? Wenn es attraktive Orte gibt, wo Leute dann auch gerne hinziehen, dann ziehen da eben auch Ärzte hin. Oder dann lohnt es sich vielleicht da auch, dass da eine neue Kita aufmacht. Ne? Bei uns muss eine neue Kita oder eine Kita-Erweiterung stattfinden, weil auf einmal nach Jahrzehnten des Rückgangs auf einmal so viele Kinder da sind, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Das ist jetzt natürlich im Umkreis von Berlin, ne? Eine Stunde von Berlin. Ich gehe davon aus, dass das sich immer weiter ins ich sag jetzt mal, weiter entfernte Hinterland.
Also auch in der Prignitz möglich.
Genau, weil wenn dort eben so attraktive Orte entstehen, vielleicht erstmal durch Arbeitsplätze, die eben ortsunabhängig funktionieren und aber dort immer mehr Leute hinziehen, dann sagen so, Mensch, da gibt's ja auch Kino. Da kann ich ja auch selber was veranstalten, was ich irgendwie interessant finde. Und vielleicht gibt es da auch schon eine interessante Schule oder eine Kita. Und vielleicht braucht mein Kind jetzt auch nicht unbedingt die Montessori-Privatschule, sondern es reicht auch, auf eine normale Dorfschule zu gehen und vielleicht auch diese Dorfschule damit auch vor der Schließung zu retten. Ich glaube, dass eben, wenn Kommunen und Akteure mit Entwicklungslust zusammenarbeiten, dass da ganz tolle Sachen entstehen können.
Corona war ja auch ein Argument für viele Menschen, um rauszuziehen aufs Land. Angenommen, dieser Virus ist tatsächlich mal dann zurückgedämmt. Haben Sie nicht Sorge, dass diese ganze Entwicklung dann wieder rückwärts geht?
Sorge auf keinen Fall. Ich glaube, dass die Erfahrung von Leuten eben ja auch eine ist, die positiv ist. Ach Mensch, stimmt, auf dem Land, da fühle ich mich ja total wohl. Und wenn jetzt Leute, die, also ich glaube, das hängt ja auch mit der Wohnungspolitik. Wenn jetzt Berlin zum Beispiel es schaffen würde, ja wieder leistbare Wohnungen anzubieten, dann würden sicherlich viele Leute nicht rausziehen. Da finde ich nicht problematisch, denn ich sehe eher ein großes Problem darin, dass diese Speckgürtel so anwachsen und noch mehr Flächenversiedlung stattfindet durch Einfamilienhaussiedlungen. Also ich glaube nicht, dass wir da Angst haben müssen, dass uns das Klientel verloren geht.
Das Klientel für die sogenannten Zukunftsorte, für Menschen, die gemeinsam alte Gebäude auf dem Land in Schuss bringen, um dort zu arbeiten und zu leben, um sich selbst zu verwirklichen, aber auch, wie wir in dieser Stunde gehört haben, um die jeweilige Region auch wirtschaftlich zu beleben und voranzubringen. Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte war eine Stunde lang unser Gast im Antennegespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.